Und ich weiß noch, dass er mich zu Boden schmiss, auf die kalte Straße, und dass er mir das komplette Drogenpäckchen in den Mund steckte. Und ich wusste, wenn die jetzt platzt, dann sterbe ich an einer Überdosis. Und dann gab es aber auch diese anderen Momente, das ist ja so paradox, wo ich sagte, nein, ich will nicht sterben, ich habe Angst. Am nächsten Morgen hatten wir eine Auseinandersetzung, erinnere ich mich auch noch. Es war tief im Winter, es waren Minusgrade draußen, es hatte überall geschneit, überall lag Schnee. Ich habe im Nachthemd geschlafen und ich erinnere mich noch, dass wir dann wieder Streit hatten und ich hatte nicht mal Socken an. Also quasi nur in diesem kurzärmeligen Nachthemd hat er mich vor die Türe gesetzt, ins Treppenhaus. Und da saß ich 2 Stunden. Ich hatte kein Handy, ich konnte also niemanden anrufen und um Hilfe bitten. Ich konnte nirgendwo hin. Ich bin einfach nur gerannt, den kompletten Berg runter. Ich konnte aber auch nicht auf den Zug warten, weil ich über WhatsApp-Nachrichten, die er mir geschrieben hat, wusste, dass er hinter mir herläuft. Und ich bin um mein Leben gerannt. Ich bin wirklich um mein Leben gerannt. Ja, bei meiner Mutter konnte ich nicht bleiben. Ich musste dann ins Frauenhaus. Und da ich ja meine Wohnung nicht mehr hatte, war ich ja eigentlich obdachlos, sozusagen. Und das war auch noch ein großer Kampf mit dem Frauenhaus, weil die eigentlich auch alle Plätze voll hatten. Ich würde sagen, dass ich heute ein sehr erfüllendes Leben habe. Es geht mir gut. Heute ist auch der Tag, wo ich sage, ich lebe gerne.
Hi und herzlich willkommen. Du hast den Podcast Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Dieser Podcast handelt von bewegenden Geschichten von Menschen in und nach toxischen Beziehungen. Geschichten, die viel zu lange im Verborgenen geblieben sind. Wie du gerade schon gehört hast, sprechen Menschen hier über ihre Erfahrungen mit psychischer und körperlicher Gewalt. Falls dich diese Themen zu sehr belasten, nimm dir die Freiheit, die Episode zu pausieren oder zu überspringen oder bitte jemanden, dem du vertraust, sie mit dir gemeinsam zu hören. Alle Namen und identifizierenden Details wurden zum Schutz der Beteiligten geändert. Heute hören wir den 2. Teil von Zoes Geschichte. In der letzten Folge hat sie uns bereits mitgenommen in ihre Kindheit in einem toxischen Elternhaus, uns davon erzählt, wie die Beziehung ihrer Eltern sich ausgestaltet hat und wie es sich für sie angefühlt hat, dort aufzuwachsen. Heute wird Zoe uns dann erzählen, was diese frühen Bindungserfahrungen mit ihr gemacht haben, wie sich diese auf ihre Beziehungen als Erwachsene ausgewirkt hat und wie sie jahrelang mit Drogenkonsum und immer höheren Dosierungen gekämpft hat, wie sie es letztlich geschafft hat, sowohl aus den toxischen Beziehungen als auch aus dem Drogenkonsum auszubrechen. Neben diesen Themen wird es erneut Schilderungen von körperlicher und auch psychischer Gewalt geben. Bitte achte deswegen auf dich. Und Zoe wird auch beschreiben, dass sie in ihrem Leben an Punkten ankam, wo sie dieses Leben nicht mehr lebenswert empfand und es auch nicht weiterführen wollte. Sollten dich auch diese Themen beschäftigen, dann bitte suche dir Hilfe, wende dich zum Beispiel an die Telefonseelsorge, deren Nummer ich in den Shownotes verlinken werde. Hallo Zoe, vielen Dank, dass du heute erneut hier bist und dir die Zeit nimmst, deine Geschichte weiterzuerzählen. In der letzten Folge haben wir von deiner Kindheit gesprochen und erfahren, wie es war, mit einem Elternteil aufzuwachsen, dessen Verhaltensweisen du als toxisch beschreiben würdest. Und du hast erzählt, dass dich diese Erfahrungen letztlich dazu gebracht haben, auch Paarbeziehungen einzugehen, die dir nicht gut getan haben. Von einer dieser Paarbeziehungen wirst du uns heute erzählen. Lass uns damit beginnen, wie ihr euch kennengelernt habt.
Also das war auch schon eine ganz komische Geschichte. Mein Ex-Freund, ich nenne ihn jetzt mal Nico, und da spielt noch eine Person mit, und zwar ein guter Freund von ihm, den nenne ich mal Lars. Mit dem Lars bin ich zuerst zusammen gewesen. Also ich war noch in einer Beziehung, als ich Nico kennenlernte. Und Lars war ja auch durch die Drogen, die er genommen hat, und durch sein komplettes Wesen, also der war gar nicht richtig zu greifen für mich. Ich habe viele Dinge gar nicht verstanden. Der war in sich gekehrt, der war eigentlich fast nur unterwegs und der hat nie über sich gesprochen. Und ich erinnere mich auch noch, als wir intim miteinander wurden, ist er einfach dabei eingeschlafen. Ich habe ihn gar nicht mehr wach gekriegt und ich habe mir unglaublich viele Sorgen gemacht. Und im Laufe der Zeit lernte ich halt Nico kennen, ein guter Freund von ihm. Und da bin ich halt sehr oft hingefahren. Und ich habe mir da Hilfe gesucht und bin da halt sehr oft hingefahren, um Lars etwas besser verstehen zu können, um ihm irgendwie helfen zu können. Und dadurch sind Nico und ich uns halt im Laufe der Zeit auch näher gekommen. Am Anfang dachte ich auch, okay, komischer Typ. Aber da wir halt so viel Zeit miteinander verbracht haben und er mir da eigentlich auch gut unter die Arme gegriffen hat, um viele Dinge klarer für mich zu sehen, habe ich mich halt irgendwann in ihn verliebt, weil ich auch dachte, Mensch, doch, ist ein toller Kerl, hilfsbereit, kümmert sich um die Menschen und da merkte ich halt irgendwann, dass ich Gefühle für ihn hatte und habe das dann auch mit Lars beendet, aber halt auch mehr aus dem Aspekt, weil Lars ins Gefängnis musste und das wollte ich halt auch nicht aufrechterhalten und habe mich dann also von Lars getrennt und der war ja dann eigentlich auch so von der Bildfläche quasi verschwunden. Und so kam es halt, dass ich viel Zeit auch im Nachhinein noch mit Nico verbrachte, weil wir uns halt auch sehr gut verstanden haben. Und dann ging es halt irgendwann dahin über, dass wir festgestellt haben, dass wir uns beide mehr als freundschaftlich mögen und sind dann in eine Beziehung gekommen. Und das war auch echt schön am Anfang. Also wir haben viel unternommen. Ich erinnere mich noch, es war Sommer. Wir waren echt viel draußen am See unterwegs und ja, haben einfach unglaublich viele, viele schöne Sachen zusammen unternommen. Jetzt muss man natürlich dazu auch sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt genau wie er arbeitslos gewesen bin und wir also auch nicht das meiste Geld zur Verfügung hatten. Aber das, was wir hatten, da haben wir es uns schön gemacht. Und das war ja so eine richtige Reizüberflutung. Also der hat mich überhäuft mit Komplimenten und wir haben alles zusammen gemacht und sind eigentlich von Tag 1 schon immer zusammen gewesen. Entweder war ich bei ihm oder er war bei mir. Wir haben in unterschiedlichen Städten gewohnt. Aber gut, wir konnten ja auch die ganze Zeit immer miteinander verbringen, weil wir hatten ja keine Termine sozusagen. Ja, so sind wir von Tag 1 an zusammengeblieben und so ging das dann eigentlich quasi los.
Und wie war dann nach der ersten großen Verliebtheit euer Beziehungsalltag? Wie kann ich mir das genau vorstellen bei euch beiden?
Ja, eigentlich relativ normal, würde ich sagen. Wir haben halt normale Dinge unternommen. Ich hatte noch einen kleinen Hund zu der Zeit und sind wir halt auch viel zusammen spazieren gegangen und haben halt auch ja alltägliche Dinge zusammen gemacht, ne, gekocht und haben es uns gut gehen lassen. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, durch die Drogen sind wir auch schon mal mehrere Tage wach gewesen, 2, 3 am Stück und haben dann Party gemacht. Er hat so ein bisschen Musik aufgelegt, hobbymäßig, und ist dann auch schon mal ja privat, sag ich mal, auf der einen oder anderen Veranstaltung gewesen, wo wir dann zusammen gewesen sind. Er hat dann dort die Musik gemacht und ich habe dann dort gefeiert. Und das war eigentlich sehr schön. Und auch zu Hause war es sehr harmonisch und wir waren eigentlich wirklich auf einer Wellenlänge. Und ich habe immer gedacht, wow, was für ein toller Mann. Der hat ja so viel zu bieten. Na, und auch zu Hause ewig Musik gemacht und gefeiert mit Freunden, die dann regelmäßig vorbeigekommen sind. Also ich glaube, wir waren beide wirklich sehr, sehr zufrieden.
Zoe, sag mal, wann ist es denn das erste Mal dann dazu gekommen, dass du festgestellt hast, dass vielleicht doch nicht alles so in Ordnung ist, wie du gedacht hast, dass so die Fassade ein bisschen bröckelt?
Ja, ich sag mal so, ihr wisst ja bereits, dass ich auch aus der Kindheit heraus sehr rebellisch gewesen bin und schon früh immer das gemacht habe, wozu ich Lust habe. Es gab keine Grenzen für mich, es gab keine Regeln für mich. Ich lebte einfach frei Schnauze und so habe ich das auch in der Beziehung weitergeführt. Das heißt, ich hatte halt auch männliche Freunde und habe mich halt auch mit denen alleine getroffen. Und meinem Partner hat das halt nicht so gut gefallen. Und erst war es halt, dass er sagte, Mensch, nee, find er jetzt nicht so gut. Und irgendwann ist das halt dann aber so ausgeschlagen, dass er mir das richtig verboten hat, mich mit denen zu treffen. Da ich aber halt so rebellisch bin, habe ich gesagt, nee, ich lasse mir das nicht verbieten und ich treffe mich trotzdem. Und dann habe ich mich angefangen, heimlich mit Menschen zu treffen. Und das war dann halt auch so ein bisschen der ausschlaggebende Grund, warum das dann kippte bei uns. Erst halt verbal, ne, dass ich dann halt auch, ja, beleidigt wurde von ihm, angezickt. Und wir haben halt wirklich viel ja, was heißt, man kann das nicht diskutieren nennen. Also er wollte mir ja quasi seinen Stempel aufdrücken, den er hatte, und dass ich mich da nicht treffen dürfe. Und ich habe dann einfach immer vehement dagegen und sagte, nein, das mache ich nicht. Das sind meine Freunde und die gab es vor dir schon und ich treffe mich weiter mit denen. Also wir waren da beide irgendwie in unserer Meinung sehr gefangen. Dann kam es da halt des Öfteren zu Auseinandersetzungen darüber. Und irgendwann war das halt ja so weit, dass er mich fast gar nicht mehr alleine gelassen hat. Also er ist ab und zu sonst mal zu sich nach Hause gefahren, irgendwelche Erledigungen für die Mutter irgendwas machen, für seinen Bruder. Und das hörte dann auf. Also er hat mich eigentlich gar nicht mehr alleine gelassen, damit ich eigentlich gar nicht die Chance hatte, mich mit anderen Menschen zu treffen. Also er hat mich quasi abgekapselt von allen. Ich durfte bei ihm zu Hause mich mit seinen Freunden quasi unterhalten. Die sind dann auch ab und zu mit zu mir nach Hause alle gekommen. Das war völlig okay. Aber ich durfte mich mit meinen Freunden eigentlich nicht mehr sehen.
Durftest du nur deine männlichen Freunde nicht mehr sehen oder die weiblichen auch nicht?
Am Anfang waren es nur die männlichen. Und nachher ist es tatsächlich auch auf die weiblichen übergegangen, aber erst sehr viel später. Ja, ich habe es dann einfach zwischenzeitlich nicht mehr ausgehalten und bin dann zu mir nach Hause geflüchtet und habe mich dann dort heimlich mit Freunden getroffen. Bin mit denen rausfeiern oder die hatten eine Party zu Hause, wo ich dann hingegangen bin. Und ich erinnere mich noch, dass ich dann auch ganz viele Nachrichten und Anrufe von Nico bekommen habe. Er würde mich finden. Er sucht mich. Er weiß genau, wo ich bin. Und wenn er mich findet, dann ist richtig was los. Und ich weiß noch, wie ich dann auch ängstlich zitternd bei den Freunden gesessen habe und wirklich Angst hatte. Und er wusste wirklich genau, wo ich bin. Jedes Mal. Und er konnte mir in einer Nachricht sagen, du bist gerade vor 10 Minuten an dem und dem Punkt vorbeigegangen. Ich weiß das. Und das stimmte. Und ich hatte Angst. Und es hat sich nachher herausgestellt, dass ich mein Handy mit meinem Laptop verbunden hatte. Und das heißt, jedes Bild, was ich hochlied oder schoss mit meinem Fotoapparat, mit meinem Handy, wurde direkt auf meinen Computer zu Hause übertragen, hinter dem er saß. Also wusste er auch immer, wo ich bin. Und es hat auch sehr lange gedauert, bis ich das rausgefunden hatte. Ja, irgendwann habe ich mich halt auch gefügt und mich dann auch wirklich nicht mehr getroffen mit Freunden.
Zoe, wie gingen denn solche Situationen am Ende dann aus? Er hat dich mit Anrufen und mit Nachrichten bombardiert und dich ja auch bedroht. Wie kann ich mir das dann vorstellen, wenn ihr dann wieder zusammengekommen seid?
Ich habe mich halt im Vorfeld schon immer versucht zu entschuldigen für mein Fehlverhalten, weil ich habe mir auch irgendwie einreden lassen, dass das nicht okay ist. Ich meine, gut, dass man sich heimlich mit Freunden trifft, ist nicht okay. Aber dass es überhaupt zu so einer Situation kommt, ist auch nicht okay. Und ich habe halt im Vorfeld schon immer versucht, das alles zu beschwichtigen, mich zu entschuldigen und dass es mir leid tut und dass das nicht wieder vorkommen wird. Und ja, im Vorfeld ihm schon total nach dem Mund geredet, damit es dann eigentlich nicht eskaliert. Und es ist dann am Anfang oft so gewesen, dass er einfach sauer war und nicht mehr mit mir gesprochen hat. 1-2 Tage.
Das kanntest du schon von deinem Vater?
Das kannte ich schon von meinem Vater, deswegen. Ja, ich will nicht sagen, dass es jetzt weniger schlimm gewesen ist. Natürlich ist das auch schlimm gewesen. Aber ja, es ist so ein altes Verhaltensmuster, in das man bereits schon kannte. Deswegen konnte man das halt irgendwie aushalten. Dann habe ich halt auch 2 Tage nicht viel mit ihm gesprochen. Und dann hat sich das eigentlich aber irgendwie, ja, auch wieder gelegt. Dann war das in Ordnung. Wenn dann Freunde kamen und wir dann da wieder Party gemacht haben, dann war das, eigentlich wieder alles wie vorher auch. Da gab es keine großen Konsequenzen. Und ich habe mir halt auch insgeheim immer gedacht, ich will mich einfach nicht von einem Menschen so dominieren lassen. Also es war so wie Engelchen und Teufelchen auf meiner Schulter. Das Teufelchen, das immer gesagt hat, nein, das machen wir nicht mehr mit. Und dagegen gehen wir vor. Und das Engelchen, was immer gesagt hat, beruhig dich. Wenn du dich nur mehr anstrengst, dann wird's besser. Weil das waren auch immer seine Aussagen. Wenn du keine Scheiße mehr baust, dann ist auch alles gut bei uns. Dann brauche ich auch nicht so werden, wie ich bin. Und ich habe halt auch angefangen, mir Mühe zu geben. Aber immer in diesem Zwiespalt mit, eigentlich wollen wir das nicht. Eigentlich will ich das nicht. Und das war halt auch ein sehr langer Kampf. Und das ist natürlich nachher auch heftiger geworden. Ich habe auch teilweise Wahnvorstellungen gehabt aufgrund der Drogen. Und ich bin auch mal 7 Tage wach gewesen, ohne zu schlafen. Und das löst ja einfach auch in einem was aus. Und ich weiß noch, in der Zeit waren wir mal bei mir zu Hause. Und ich hatte nebenbei noch so einen 450-Euro-Job. Und ich musste am nächsten Tag arbeiten und hatte aber sehr spät abends noch konsumiert, sodass ich nicht schlafen konnte. Und Nico und ein Freund von Nico saßen bei mir im Wohnzimmer, was ja auch an und für sich kein Problem ist. Ich habe denen ja auch vertraut und konnte ja auch währenddessen schlafen gehen. Und habe mich dann halt hingelegt und habe halt gemerkt, dass ich nicht schlafen kann und wusste, okay, ich muss mehr konsumieren, damit ich am nächsten Tag wieder fit bin, damit ich arbeiten gehen kann. Und habe dann geguckt und wir hatten nichts mehr zu Hause, also keine Drogen mehr. Dann bin ich duschen gegangen und dann hörte ich nur im Hintergrund, wie die beiden am Tuscheln waren und haben sich noch irgendwas zubereitet. Also irgendwo hatten sie noch Drogen. Und ich weiß noch, dass ich da wirklich ausgerastet bin, weil ich mich so verraten gefühlt habe, dass sie mir erzählt haben, es gäbe nichts mehr und wir hätten nichts mehr. Und dann gehe ich halt in ein anderes Zimmer, wo ich vermutlich ein bisschen weg bin. Und dann wird da aber trotzdem, gibt es noch irgendwo was. Und dann habe ich die beiden rausgeschmissen. Und dann habe ich die mitten in der Nacht vor die Tür gesetzt. Das war mir egal. Dann mit der Polizei gedroht, wenn sie jetzt nicht gehen würden. Und dann bin ich los und dann habe ich mir noch Drogen gekauft. Mitten in der Nacht, damit ich dann wirklich durchhalten konnte und am nächsten Tag wieder zur Arbeit konnte. Und Nico ist beim Schwarzfahren erwischt worden, als er dann zu sich nach Hause in die andere Stadt gefahren ist. Ich meine, er hätte ja auch mit zu seinem Freund gehen können. Der hat in der gleichen Stadt gewohnt wie ich. Das wäre nicht so weit gewesen. Aber er wollte zu sich nach Hause und ist halt beim Schwarzfahren erwischt worden. Und das hat er mir halt vorgehalten. Dass er jetzt eine Strafe hat, wegen mir. Und dass das meine Schuld ist, weil ich ihn vor die Tür gesetzt habe.
Also nicht, weil er sich kein Ticket gekauft hatte.
Richtig.
Sondern du warst schuld.
Genau. Er hatte ja kein Geld. Ich meine, ich hätte Geld gehabt. Das hätte ich ihm ja auch geben können. So ein Ticket hat ja da noch nicht so viel gekostet. Und aber er hat mir die Schuld gegeben, weil ich ihn rausgeschmissen habe, ist er beim Schwarzfahren erwischt worden. Und da sind die verbalen Ausbrüche mir gegenüber halt schon heftiger geworden. Und die Beleidigungen haben zugenommen. Was ich für ein schlechter Mensch bin und dass ich ja nur Scheiße bauen würde und dass ich mal klarkommen sollte auf mein Leben. Das war eigentlich immer so der Hauptsatz, den ich immer von ihm gehört habe. Komm mal klar auf dein Leben. Und ich meine, zu der Zeit, gut, gab es auch nicht so viel, worauf ich hätte klarkommen können. Weil wenn man so viel Drogen nimmt wie ich zu der Zeit, da ist es halt auch einfach nicht so besonders. Dann haben wir uns halt auch immer öfter gestritten. Über Kleinigkeiten tatsächlich. Und ich erinnere mich noch einmal, da hat er mir meine Autoschlüssel abgenommen, weil ich konsumiert hatte. Ich meine, ich habe jeden Tag konsumiert. Viel. Das war kein Unterschied. Ich hatte halt nur eine Nacht nicht geschlafen, aber auch das war kein Grund für mich, mit dem Auto zu fahren. Und ich wollte irgendwo hin, mir irgendwie Stoff holen. Und dann hat er mir meinen Autoschlüssel abgenommen. Dagegen habe ich natürlich auch rebelliert, weil das ist mein Eigentum, mein Schlüssel. Das ist mein Auto, mein Autoschlüssel, mein Eigentum. Ich weiß noch, dass es da ziemlich hitzig zwischen uns wurde und auch richtig heftige Worte fielen. Irgendetwas an meinen Worten hatte ihn dann so weit kommen lassen. Er war im Wohnzimmer und ich war im Flur, weil ich eigentlich schon auf dem Sprung war zu gehen. Und ich weiß nur, dass er in den Flur schoss. Gab mir eine Kopfnuss. Ich sank sofort zu Boden. Alles wurde schwarz um mich herum. 3-4 Sekunden. Und dann musste ich mich erstmal sammeln. Und fühlte auf meine Nase, weil die hatte er nämlich getroffen. Und die tat einfach, das tat einfach nur weh. Und dann guckte ich in den Spiegel und es war einfach auch schon direkt alles blau. Und dann habe ich irgendwie auch nur gesagt, du Idiot, du hast meine Nase gebrochen. Ich sage, gib mir jetzt meinen Autoschlüssel, ich fahre jetzt ins Krankenhaus. Und er hat mir den Autoschlüssel immer noch nicht gegeben. Er hat sich aber auch nicht entschuldigt. Es tat ihm gar nicht leid, weil ich habe ihn ja wieder dazu gebracht, mit meinen Aussagen, dass er so geworden ist, dass er so reagiert hat. Und dann habe ich meinen Haustürschlüssel genommen und dann bin ich zu Fuß gelaufen. Ich glaube, etwa eine Stunde bin ich bis zum Krankenhaus gegangen. Ja, als die Ärzte mich dann gefragt haben, was passiert ist, war mir das voll peinlich. Ich konnte nichts sagen. Ich habe dann gesagt, dass ich beim Ballspielen einen Fußball ins Gesicht bekommen hätte. Und dann haben sie meine Nase gerünscht und die war wirklich angebrochen. Es war mir so peinlich in dem Moment. Dann bin ich wieder zurück und habe ihn damit konfrontiert, dass er meine Nase gebrochen hat. Und auch dann kam keine Entschuldigung von ihm. Es kam dann einfach nur wieder diese Aussagen, dass ich das selber schuld bin. Ich müsste ja einfach nur funktionieren und ich müsste einfach keine Scheiße mehr bauen. Dann müsste er ja auch nicht so werden. Dann wäre ja alles toll. Dann hatten wir zwischenzeitlich halt auch Phasen, wo ich wohl gut funktioniert habe für ihn und wo es gut lief bei uns, wo wir wirklich wieder sehr innig miteinander waren, wo wir tagelang nur für uns gewesen sind, ohne dass Besuch gekommen ist und wir wirklich Zweisamkeit genossen haben und wo wir wieder so ein normales Leben hatten, wo wir rausgegangen sind, wo wir Unternehmungen gemacht haben. Und eigentlich war er ja trotzdem immer super, super nett, super lieb, halt nur in diesen Situationen nicht.
Aber sag mal, Zoe, du bist über eine Stunde zu Fuß zum Krankenhaus gelaufen mit einer gebrochenen Nase. Ich stelle mir das unheimlich schmerzhaft und unangenehm vor. Und was ich mich auch frage, du bist dann wieder nach Hause gekommen und hast ihn konfrontiert und die einzige Reaktion war, dass du doch selber daran schuld bist, dass er dir die Nase brechen musste. Hast du das für dich so einfach hingenommen oder wie bist du damit umgegangen?
Ich habe auf dem Weg zum Krankenhaus sehr viel geweint, daran erinnere ich mich noch. Ich habe eigentlich gar nicht mehr aufgehört zu weinen, weil ich auch so fassungslos über diese Situation gewesen bin, dass es so weit gekommen ist. Und auch der Weg zurück, ja, ich meine, es war Sonne, Sonnenschein, das ging schon irgendwie. Ich gehe auch immer viel mit dem Hund spazieren, deswegen war jetzt eine Stunde jetzt keine große Entfernung für mich, aber unter der Belastung war es einfach sehr schwierig. Und als ich zurückkam, haben wir über das Thema dann nicht mehr gesprochen. Es war halt, dass ich sagte, du hast meine Nase gebrochen und das bist du selber schuld, seine Aussage. Ja, danach habe ich mich einfach wieder mit Drogen betäubt, um das irgendwie zu ertragen. Und das waren halt nur eine von vielen Sachen, die dann passiert sind. In dem 450-Euro-Job, in dem ich gearbeitet habe, im Einzelhandel, da war ich halt auch öfters mal alleine. Und er kam auch oft dorthin, wahrscheinlich um mich zu beobachten, was ich mache. Und ich weiß noch, dass wir auch dort oft Streitigkeiten hatten und viele Auseinandersetzungen. Und es dort Nachbargeschäfte gab, die auch die Polizei informiert haben, dass es bei mir total laut ist und die nicht wissen, was da los ist und halt vorsorglich mal die Polizei angerufen haben, weil dieser Lärm einfach manchmal wirklich 1-2 Stunden anhielt. Und wir uns dann vor der Polizei erklären mussten. Aber da, er hat mich eigentlich in diesen Situationen dann auch gar nicht zu Wort kommen lassen. Er hat dann das Gespräch an sich gerissen und ja, hat dann einfach beteuert, dass alles gut ist bei uns und dass wir halt jetzt gerade eine kleine Meinungsverschiedenheit hatten, dass da aber nichts weiter ist und hat dann auf der anderen Seite immer meine Zustimmung eingefordert. War doch so, oder? Und ich dann einfach nur ja, ja und das einfach immer nur bejaht hatte, weil ich ja irgendwie wusste, dass wenn ich jetzt was anderes sagen würde, es wieder schlimmer werden würde. Und ich habe ihn ja aber auch geliebt und ich hatte ja immer die Hoffnung, dass wenn ich mich jetzt mehr anstrenge, dass es besser wird und dass wir wieder zum Punkt am Anfang zurückkommen. Ich müsste mich halt nur mehr anstrengen, auch was mein Vater immer gesagt hat. Ich müsse mich mehr anstrengen. Und irgendwo dachte ich, gut, wenn das jetzt schon zwei Leute unabhängig voneinander sagen, muss da was dran sein. Du musst dich jetzt mehr anstrengen. Du bist einfach nichts wert. Und ich kann ja einfach froh sein, dass sich ein so toller Mensch mit mir überhaupt abgibt. Das waren so viele meiner Gedanken.
Und die hängen damit zusammen, was du in deiner Kindheit erlebt hast.
Ja, ich habe ja da diese Borderline-Diagnose später bekommen und auch Depressionen. Hatte ich in der Zeit ganz starke. Und weil ich halt so ein Rebell war früher und weil ich so viel kaputt gemacht habe und einfach so viel Mist gebaut habe, habe ich ja nicht nur von meinem Vater, sondern auch irgendwann von meiner Mutter zu hören bekommen, dass ich ja schlecht bin und dass mein Verhalten ja fehl am Platze ist. Und da heraus habe ich dann irgendwann, ich habe das dann übernommen und habe gedacht, es darf dir gar nicht gut gehen, du bist das gar nicht wert. Ja, es ist richtig, dass du quasi hier wie ein Stück Scheiße behandelt wirst. Das muss so sein, weil du hast so viel im Leben von anderen zerstört. Das ist jetzt deine Strafe dafür und die musst du jetzt aussitzen. Und ich bin ja irgendwann später auch heimlich, bin sehr, sehr weit gefahren. Die Stadt möchte ich jetzt nicht nennen, um meine Drogen zu kaufen. Also ich bin ungefähr 2 Stunden mit dem Auto gefahren und habe das halt auch heimlich vor meinem Freund, vor Nico gemacht. Er hat zwar auch von den Drogen genommen, aber er wollte nicht, dass ich sie dort kaufe, weil das war ja wieder ein Mann. Und er hat immer gesagt, du musst sowieso aufhören mit den Drogen. Er möchte das nicht, dass ich Drogen nehme. Mich verändert das. Ich würde zu viel Drogen nehmen. Er hätte Angst um mich. Ich müsste aufhören. Und ich war schon immer so, wenn mir jemand was verboten hat, wollte ich das noch mehr. Und ich wollte mir das nicht gefallen lassen. Und dann bin ich halt 2 Stunden gefahren. Und auch da kamen dann immer diese Nachrichten. Ich habe das eigentlich gut getimt. Ich habe dann mir Ersatz geholt auf der Arbeit und bin dann einfach 2 Stunden eher gegangen oder 3, damit ich einfach diese Zeit dazwischen, also ich habe sowieso immer etwas länger als Feierabend gearbeitet und habe dann ja auch noch eine Stunde bis nach Hause gebraucht und habe das eigentlich so getimt, dass das nicht auffallen dürfte. Und ich weiß nicht warum, irgendwie hat er das immer rausbekommen und habe da auch wirklich fürchterliche WhatsApp-Nachrichten und Anrufe bekommen, sodass mein Dealer damals schon sagte, bleib doch hier, bleib hier, ich habe Angst, dich alleine nach Hause zu fahren zu lassen, bleib wenigstens eine Nacht hier und fahr morgen ganz in Ruhe. Und ich habe mal gesagt, nein, das kann ich nicht, das wird nur noch schlimmer, das wird nur noch schlimmer.
Also das war dann Eifersucht bei Nico?
Ich glaube tatsächlich ja, weil wie ich später erfahren habe, hatte er mal eine Freundin und sein bester Freund hat diese Freundin ausgespannt. Und das hat wohl bei ihm so eine tiefe Narbe hinterlassen, dass er das anscheinend auch auf alle anderen Beziehungen so projiziert hat. Und ich erinnere mich noch, als ich dann bei diesem Dealer gewesen bin, ich bin halt irgendwann dann zurück nach Hause. Zitternd schon auf der Autobahn, weil ich wieder nicht wusste, was passiert jetzt zu Hause? Welche Auseinandersetzung habe ich wieder? Und da ist es das tatsächlich das erste Mal auch gewalttätiger geworden. Und zwar hat er mich abgefangen. Ich bin mit dem Auto in meine Straße eingefahren und eigentlich war er bei sich zu Hause. Er hatte zwar einen Schlüssel von mir, ich wusste nicht, dass er da ist. Und hat mich abgefangen vor der Tür. Ich saß noch im Auto. Und er hat, ich habe mich immer eingeschlossen, früher schon im Auto, und er hat so vehement gegen meine Scheibe geklopft. Und ich hatte so Panik, ich wusste nicht, was ich machen soll. Und ich konnte ihn ja auch nicht überfahren. Dann habe ich ihn reingelassen. Und dann weiß ich nur noch, hat er mich wieder angeschrien und wie ich mich schon wieder über ihn hinwegsetzen könne. Und er wüsste genau, dass ich dort gewesen bin und wie viel ich jetzt gekauft hätte. Und ich habe große Mengen eigentlich immer abgekauft und habe das aber in 2 Tüten gepackt. Eine sehr große, die ich für mich verstecken wollte, und eine sehr kleine, humane Menge. In der Hoffnung, dass ich nicht so viel Ärger bekommen würde, wenn ich nur eine kleine Menge gekauft hätte. Und dann zeigte ich ihm die kleine Menge und dann ist er völlig ausgerastet und das könnte nicht sein und er wüsste genau, da gibt's noch mehr. Und dann hat er mich irgendwo auf so einen Parkplatz geleitet, da ist er mit mir ausgestiegen, hat meine Handtasche auf dem Straßenboden komplett ausgeleert und hat mein ganzes Auto durchsucht, bis er diese große Menge gefunden hatte. Und ich weiß noch, dass er mich zu Boden schmiss auf die kalte Straße und dass er mir das komplette Drogenpäckchen in den Mund steckte. Und ich wusste, wenn die jetzt platzt, dann sterbe ich an einer Überdosis. Und ich weiß nicht wie, er hat mich dann auch noch weiter geschubst und gerüttelt und auch eine Backpfeife gegeben. Und ich weiß nicht wie, irgendwie konnte ich ihn dann aber doch besänftigen, indem ich sagte, nimm alles, ich will das alles nicht mehr, nimm das alles. Weil ich wirklich Angst um mein Leben hatte in diesem Moment. Ich hatte wirklich Angst zu sterben und in dem Moment war mir wirklich jedes Mittel recht. Ich wollte nicht sterben. Und dann sind wir wieder zurückgefahren. Er hat das Tütchen mitgenommen und ist zu sich nach Hause gefahren und hat mich so verletzlich, weinerlich, wie ich war, einfach zurückgelassen. Und Und dann hat er sich einfach auch ein paar Tage nicht bei mir gemeldet. Und ich hatte zwar auch einen Schlüssel von ihm, aber ich hatte Angst, zu ihm nach Hause zu fahren, um zu gucken, was los ist. Und er hatte auf keine Nachrichten von mir reagiert. Weder auf WhatsApp-Nachrichten noch auf Anrufe. Und dann habe ich mit einem Freund von ihm gesprochen und wir sind dann zusammen zu seiner Wohnung gefahren. Und er machte nicht auf. Und ich wusste aber, dass er zu Hause ist, weil ich rief ihn an und ich hörte sein Telefon klingeln. Und ich habe mir dann Sorgen gemacht, ob vielleicht irgendwas passiert ist. Jetzt hatte er ja auch eine sehr große Menge Drogen mitgenommen. Und ich wusste nicht, ich hatte wirklich Angst. Und irgendwie ist es dem Freund und mir gelungen, diese Türe einen Spalt aufzukriegen. Weil irgendwie saß er davor, hat zugedrückt, ich weiß es nicht mehr. Und irgendwie haben wir mit dem Schlüssel die Tür einen Spalt aufgekriegt. Und in dem Moment schepperte das nur noch und die ganze Tür brach zusammen. Die Tür war aus der Zange gerissen, irgendwie... Ich weiß es nicht. Und dann ist Nico richtig auf mich losgegangen. Nico mich durch das ganze Treppenhaus geschubst, in die Wohnung geschmissen, an mir gerüttelt. Und er hat mich auch geschlagen. Und ich wollte ihm ja eigentlich nur helfen. Ich wollte ja nur wissen, was los ist. Ich hatte ja wirklich Sorge um ihn. Und aber wieder war dieser Gedanke innerlich, wo ich sagte, okay, das hast du wohl jetzt so verdient. Das ist deine auferlegte Strafe dafür, dass du früher so ein schlechtes Kind gewesen bist. Und ich muss das irgendwie ertragen. Ich muss besser werden. Ich war wieder nicht gut genug.
Und Nikos Freund, der auch dabei war, hat der eingegriffen oder irgendwas unternommen?
Nein. Er hat sich das angeguckt. Und als es dann vorbei war und ich bin dann ins Schlafzimmer gegangen, wollte etwas Ruhe haben, hat er mit ihm gesprochen. Wohl. Aber irgendwie... hat Nico ihn dann so um den Finger gewickelt mit Aussagen über mich, was ich ja wieder alles Unanständiges gemacht habe, dass der Freund dann auch sagte, okay, ja, dann kann ich das jetzt auch verstehen, dass du so ausgerastet bist.
Das heißt, Nico hat auch Dinge über dich erzählt, die nicht stimmten?
Ich glaube, dass sie für ihn stimmten in seiner Welt. Es ist ja schwierig mit Drogen, finde ich, wirklich einen klaren, objektiven Blick zu haben für gewisse Dinge, gerade auch wenn man ein paar Tage wach ist. Aber ja, er hat auch einige Sachen über mich erzählt, die nicht stimmten. Und ich glaube, in diesen Situationen, dass sie für ihn manche Sachen schon stimmten, aber dass er sie quasi mehr hochgepusht hat, als wie sie wirklich passiert sind.
Du hast selbst ja auch gesagt, dass du zu dem Zeitpunkt wirklich sehr viele Drogen konsumiert hast und Nico hat zumindest behauptet, er würde sich Sorgen um dich machen. Hast du selbst auch irgendwann in dem Zeitraum mal überlegt, ob es eventuell etwas zu viel ist, was du konsumierst?
Also ich habe schon gemerkt, dass im Laufe der Zeit der Konsum zugenommen hat und dass ich sehr viel öfter Nächte wach war als früher. Und dafür braucht man einfach auch einen höheren Konsum. Aber ich selber hatte nie das Gefühl, dass es zu viel ist oder dass ich jetzt aufhören müsste. Ich habe eigentlich irgendwann auch angefangen zu experimentieren mit Drogen. Ich habe also verschiedene Drogen miteinander kombiniert, manchmal auch mit Schmerztabletten. Und irgendwo innerlich hatte ich auch den Wunsch zu sterben. Ich wollte nicht leben. Und habe halt auch manchmal deswegen extra experimentiert, um, ja, vielleicht in der Hoffnung, dass ich einfach an einer Überdosis sterbe. Das waren immer die Momente, wo es mir besonders schlecht ging. Und dann gab es aber auch diese anderen Momente, das ist ja so paradox, wo ich sagte, nein, ich will nicht sterben, ich habe Angst. Also in solchen Situationen, wo er mich zum Beispiel so angegangen ist, habe ich deutlich gemerkt, ich will nicht sterben. Ich habe Angst, ich will nicht sterben. Und dann halt aber wieder diese anderen Situationen, wo... ja, wo ich das einfach auch gar nicht mehr ausgehalten habe. Ne? Ich habe früher auch nie ein Blatt vor den Mund genommen und ich habe immer gesagt, Mensch, wenn mich als Spermium jemand gefragt hätte, willst du leben, hätte ich gesagt, nein. Das war halt auch so durch die Depressionen ausgelöst, dieses Denken. Man kommt aus dieser Spirale auch gar nicht raus. Man weiß auch gar nicht, wie man da rauskommen soll. Und ja, das waren die Momente, wo ich dann gesagt habe, nee, ich will nicht. Ich will einfach nicht mehr leben. Aber irgendwo auch dieser Kämpfergeist in mir, der sagte, du musst das jetzt durchhalten. Und ich erinnere mich auch noch an eine Situation. Ich bin dann irgendwann zu ihm gezogen, weil wir gesagt haben, Mensch, dann haben wir ja mehr Geld zur Verfügung, wenn wir zusammen wohnen, weil man sich ja die Kosten teilt. Eigentlich total doof, ne? Nach den ganzen Sachen, die schon passiert sind. Und trotzdem habe ich diesen Menschen einfach vergöttert. Keine Ahnung warum. Bin ich dann zu ihm gezogen in seine Stadt. Und das war auch in so einer völligen Hauruck-Aktion, wo ich dann einfach, wo er mich wieder fertig gemacht hat und was ist mit dem Umzug und du planst da schon so lange, du machst einfach nichts, du bist faul, keine Ahnung. Ich dann in so einer völligen Hauruck-Aktion quasi mir an dem gleichen Tag noch einen Transporter gemietet habe, meine Wohnung leer gemacht habe und bin 3-mal zu ihm in die Stadt gefahren und habe meine Sachen dorthin gebracht. Das war ja viel zu viel für diese kleine Wohnung. Und da ist er ja schon wieder völlig ausgerastet, warum ich vorher nicht aussortiert hätte und wie ich mir denn vorstelle, dass das ganze Zeug da reinpasst. Und ich war so völlig überfordert und natürlich auch schon voll fertig von den 3 Umzügen, die ich da gefahren habe. Und da ist es dann auch zu irgendeiner Diskussion gekommen und dann hat er mich in die Möbel geschmissen. Und ich habe mich noch festgehalten an ihm. Er hatte so ein Unterhemd an. Und habe ich mich noch an dem Träger festgehalten und dann ist das Hemd gerissen. Und ich habe noch nie in so ein fürchterliches Gesicht danach geblickt. Das war eiskalt. Die Augen sind richtig starr geworden und die Pupillen haben sich geweitet. Und das war so ein böswilliger, starrer Blick. Das werde ich mein Leben nicht vergessen. Und dann ist er richtig ausgerastet, weil ich ihm dieses Hemd zerstört habe, was vielleicht 3 Euro gekostet hat. Ich habe das gar nicht verstanden. Und bin aber direkt in diese Schutzhaltung gefallen, auf dem Boden, die Hände über mich, um mich zu schützen vor etwaigen neuen Schlägen. Und ich habe direkt geweint. Und ich habe nur gesagt, wie leid es mir tut. Wie leid es mir tut und dass ich ihm das nähen werde. Ich kaufe ihm ein neues, ich kaufe ihm 10 neue. Keine Ahnung. Und dann ist er einfach gegangen. Dann hat er einfach das Haus verlassen und hat gesagt, wenn ich wiederkomme, ist hier alles picobello. Ansonsten schmeiße ich alles weg. Jetzt hatten wir natürlich schon relativ spät abends. Wie sollte ich jetzt in der kurzen Zeit Möbel aufbauen, Kartons einräumen? Ich weiß es nicht. Ich habe dann wieder konsumiert und bin heulend im Wohnzimmer versackt und habe danach angefangen, einfach einzuräumen. Und als er wiederkam, war ich natürlich nicht fertig. Und er hat dann einfach alles, was nicht fertig war, in den Hausflur geschmissen, eine Etage tiefer, so auf halber Treppe, und sagte, das kommt jetzt hier nicht mehr rein. Und am nächsten Morgen hatten wir eine Auseinandersetzung, erinnere ich mich auch noch. Es war tief im Winter, es waren Minusgrade draußen, es hatte überall geschneit, überall lag Schnee. Und ich habe im Nachthemd geschlafen. Und ich erinnere mich noch, dass wir dann wieder Streit hatten wegen den Möbeln und dass immer noch alles so unordentlich ist bei ihm. Und ich hatte nicht mal Socken an. Also quasi nur in diesem kurzärmeligen Nachthemd hat er mich vor die Türe gesetzt, ins Treppenhaus. Und da saß ich 2 Stunden. Ich hatte kein Handy, ich konnte also niemanden anrufen und um Hilfe bitten. Ich konnte nirgendwo hin, weil ich hatte weder Schuhe noch Socken. Draußen lag Schnee. Ich wäre ja überhaupt nicht weit gekommen. Wo sollte ich hin? Und ich habe mich irgendwie die Knie bedeckt mit dem Nachthemd und die Arme in das Nachthemd gewurstelt, dass ich irgendwie warm blieb. Und ich habe so oft an der Tür geklopft und gehämmert und geweint und ich wusste einfach nicht mehr weiter. Und nach 2 Stunden etwa hat er mich dann endlich wieder reingelassen. Ich war dermaßen durchgefroren. Und da ist so der letzte Groschen gefallen. Und ich habe zu mir gesagt, Zoe, wenn du jetzt nicht gehst, wirst du hier sterben.
Einen Tag nach dem Umzug.
Einen Tag nach dem Umzug. Und er wollte ja die ganze Zeit, dass ich zur Therapie gehe, dass ich einen Entzug mache, dass ich aufhöre mit den Drogen. Und das habe ich ihm dann so erzählt. Ich habe meinen Koffer gepackt und er sagte, was machst du? Ich so, du hast recht. Ich sage, ich muss einen Entzug machen. Ich gehe jetzt zur Therapie. Ich suche mir jetzt einen Platz. Ich gehe jetzt los. Du hast recht. Einfach aus der Angst heraus, dass noch irgendwas Schlimmes passiert. Und mein Fehler war, dass ich halt auch Wertgegenstände, Laptop etc. pp. Eingepackt habe. Sachen, die man vielleicht nicht direkt in der Therapie braucht. Und ich hörte ihn dann noch sagen, du gehst nicht zur Therapie. Doch, ich gehe zur Therapie, versprochen, ich mach das jetzt. Ich sag, du hast so recht, das geht nicht mehr so weiter. Und ich weiß noch, wie ich meinen Koffer packte und ich bin einfach gerannt. Und ich hörte ihn noch hinter mir her rufen, ich weiß, du gehst nicht zur Therapie. Und ich bin einfach nur gerannt, den kompletten Berg runter bis zum Bahnhof. Ich konnte aber auch nicht auf den Zug warten, weil ich über WhatsApp-Nachrichten, die er mir geschrieben hat, wusste, dass er hinter mir herläuft. Und ich bin um mein Leben gerannt. Ich bin wirklich um mein Leben gerannt. Und als ich am Bahnhof angekommen bin, bin ich in das erstbeste Taxi wirklich reingesprungen. Ich habe auf dem Weg beim Koffer noch eine Rolle verloren. Ich habe den einfach nur hinter mir hergezogen, über den Boden schleifend, und ich bin gerannt. Und in dem Taxi, wohin geht's? In meine Heimatstadt. Und ich wusste, ich kann zu meiner Mutter kommen. Und die zahlt das Taxi für mich. Ich hatte ja gar kein Geld. Aber das war mir auch egal in dem Moment. Ich wollte nur da weg. Und da begriff ich so langsam, weil da auch andere Dinge passiert sind. Also erstmal, meine Mutter hat mich natürlich aufgenommen und hat dann das Taxi für mich bezahlt. Und ich habe in der Zeit, als ich mit ihm zusammen war, auch meinen Führerschein verloren, weil ich positiv auf Drogen angehalten wurde, zweimal. Dann war der Führerschein weg. Ich hatte auch meinen 450-Euro-Job verloren. Und bei meiner Mutter konnte ich nicht bleiben. Ich musste dann ins Frauenhaus. Und da ich ja meine Wohnung nicht mehr hatte, war ich ja eigentlich obdachlos, sozusagen. Und das war auch noch ein großer Kampf mit dem Frauenhaus, weil die eigentlich auch alle Plätze voll hatten. Und dass ich da überhaupt aufgenommen werde, sonst hätte ich wirklich unter der Brücke schlafen müssen. Und das war einfach der Moment, wo ich zu mir gesagt habe, das kann so nicht weitergehen. Das kann so nicht weitergehen, Zoe. Die Drogen übernehmen mein Leben. Ich habe so viel konsumiert, dass wirklich mir da auch irgendwann klar wurde, das kann nicht mehr so weitergehen. Wir reden so von 10 Gramm am Tag. Das Geld hatte ich auch gar nicht mehr, um was Neues zu beschaffen. Woher auch? Irgendwann. Und da wurde mir klar, dass ich dieses Leben so nicht weiterführen kann, dass ich sonst sterben werde. Und da habe ich mich dann in die zweite Therapie begeben. Und da war ich erstmal zur Entgiftung und bin danach 6 Monate in der Therapie gewesen, in der ich halt auch einiges aufgearbeitet habe. Und danach wurde es dann besser.
Wie bist du mit Nico dann komplett auseinandergekommen? Habt ihr euch nach dieser Sache nochmal gesehen?
Bevor ich in die Therapie gegangen bin, weil er auch alle meine Möbel und Sachen behalten hat, habe ich mich an die Polizei gewendet, auf Nachdruck meines Vaters. Meinen Eltern hatte ich mich dann ja natürlich anvertraut. Und da habe ich dann zumindest mit der Polizei, das war mir total wichtig, meinen Fernseher rauszuholen aus dieser Wohnung. Die Hälfte von meinen Möbeln stand ja noch im Treppenhaus, die durften ja nicht einziehen. Aber mein Fernseher war mir total wichtig, weil das waren so Summen an Geld, die ich mir hätte nicht mehr leisten können so schnell. Kein Job und andere Baustellen. Und er hat angedroht, den zu behalten. Und das war mir so wichtig. Da habe ich den mit der Polizei rausgeholt. Und ich habe ihn aber nicht angezeigt für die Schläge, Körperverletzung, die er mir zugefügt hat. Ich bereue es im Nachhinein sehr. Aber in dem Moment hat man auch einfach Angst. Aber ich habe zumindest den Fernseher rausgeholt. Und an einem anderen Tag bin ich mit meinem Vater dort nochmal hingegangen. Und da haben wir noch einige andere Sachen abgeholt. Und ich erinnere mich noch, er wohnte im Dachgeschoss in der Wohnung, Nico. Und jede Treppenstufe, die ich nach oben ging, desto blasser wurde ich im Gesicht. Und ich musste mich krampfhaft am Geländer festhalten, weil ich so viel Angst hatte, dass meinem Vater was passieren würde, dass Nico auch ihm gegenüber handgreiflich werden würde und auch, dass mir irgendwas passieren würde. Und als ich oben war, war ich wirklich klatschnass, geschwitzt angekommen und Nico öffnete die Türe und war total eloquent zu meinem Vater. Die beiden haben sich richtig gut verstanden, könnte man jetzt so sagen. Naja, auf jeden Fall konnte ich dann da noch ein paar Sachen abholen. Und habe noch ein drittes Mal wiedergekommen mit meinem Vater. Da war Nico aber nicht zu Hause. Und wir haben die restlichen Sachen, die im Hausflur standen, abgeholt. Den Rest meiner Sachen habe ich bis heute nie wieder gesehen.
So, ich bin tatsächlich etwas überrascht, dass du sagst, dass du mit deinem Vater zweimal dort gewesen bist. Wie ist es denn dazu gekommen, dass er dich dabei unterstützt hat?
Ich habe mich ja an meine Eltern beide gewandt, beziehungsweise erstmal an meine Mutter. Und meine Mutter ist halt leider ein Mensch, die konnte gar nichts für sich behalten. Und irgendwie hatte sie immer wieder noch auch nach der zweiten Trennung Kontakt zu meinem Vater, aber eigentlich viel mehr, dass sie ihm immer Schuld zugeschoben hat. Und da hat sie aber tatsächlich ihn auch, sie haben wohl telefoniert und dann hat sie ihn darüber in Kenntnis gesetzt. Ich weiß nicht, wie es dann zustande kam. Mein Vater kam auf jeden Fall und sagte, er würde mir dabei helfen, aber das war natürlich auch nicht so freiwillig, wie das jetzt vielleicht hier rüberkommt. Da gab es auch wieder sehr viele verbale Auseinandersetzungen mit meinem Vater, wie blöd ich sein könnte, so eine Beziehung einzugehen und dass ich ja selbst schuld bin, weil ich da hingezogen bin und jetzt müsste er mich wieder aus dieser Schlamassel, aus diesem Schlamassel rausholen. Das ja auch nicht das erste Mal, in der Schule musste er das ja schon so oft und also da musste ich mir wirklich schon viele, viele, viele Sachen anhören. Und erst als wir bei Nico oben vor der Tür standen und ich wirklich käsebleich und kaltschweißig war, hat mein Vater begriffen, dass ich wirklich Angst habe. Und das war ein kurzer Moment, wo auch er freundlich zu mir war. Und dann bin ich halt in die Therapie gekommen und da hat Nico auch oft noch SMS und WhatsApp geschrieben.
Was wollte er von dir?
Er glaubt das nicht, dass ich die Therapie mache und dass ich das ernst meine. Und ich würde ja sowieso danach wieder Drogen nehmen und bei ihm ankommen. Und ich sollte mich nicht wagen, bei ihm anzukommen. Und ich sollte bloß keine Scheiße über ihn erzählen. Sonst würde er da zur Therapie kommen und dann würde er mich richtig vermöbeln und all solche Sachen. Also das war auch ganz schwierig für mich. Und ich habe es dann aber durch die Therapie geschafft, mich davon zu lösen und ihn zu blockieren. Wir haben natürlich auch gemeinsame Freunde, wobei ich sagen muss, dass ich mich von allen Menschen zurückgezogen habe, weil das halt auch alles Drogenkontakte waren. Und ich halt wirklich mein Leben wieder in den Griff bekommen wollte und habe mich also auch von all diesen Freunden distanziert, habe mit allen gebrochen. Aber trotzdem, manchmal trifft man jemanden auf der Straße oder so und da habe ich im Nachhinein auch immer noch Sachen über ihn gehört, dass er zum Beispiel wegen des Schwarzfahrens auch ins Gefängnis musste. Das hat er mir auch böse angekreidet. Und danach, als ich dann wirklich gebrochen hatte, habe ich nichts mehr von ihm gehört und habe mich im Anschluss daran ja auch an die Therapie begeben, in der ich heute noch bin.
Wir haben in der ersten Folge ja sehr viel schon darüber gehört, wie deine Kindheit war und wie es war, in diesem Elternhaus aufzuwachsen. Und jetzt hast du uns von einer Beziehung erzählt, in der du auch viel psychische und auch körperliche Gewalt hast durchmachen müssen. Wie geht es dir denn heute damit? Wie bist du damit im weiteren Verlauf deines Lebens umgegangen?
Ich habe die Dinge aufgearbeitet. Und das war ein sehr langer Prozess. Also das ist nichts, was von heute auf morgen geht. Dafür habe ich schon einige Jahre gebraucht. Und es war einfach ganz lange Unverständnis in der Kindheit, wie unser Vater so sein konnte. Und das hat mich tatsächlich am meisten beeinflusst. Das mit Nico habe ich eigentlich, ja, in Anführungsstrichen relativ schnell abgehakt. Da habe ich dann meinen Frieden mit geschlossen. Aber das mit meinem Vater hat mich wirklich sehr, sehr lange geprägt und immer wieder Fragen. Und man hat ja nie Antworten auf diese Fragen bekommen. Weil er ja nie bereit war, ein vernünftiges Gespräch zu führen. Und es gab nie Antwort, es gab nie klärende Gespräche. Deswegen waren viele, viele, viele Jahre immer offene Fragen in meinem Kopf. Und ich muss sagen, ich kann sie bis heute nicht beantworten. Aber ich habe gelernt, anders damit umzugehen. Ich habe das aufgearbeitet mit psychologischer Hilfe, was mir passiert ist alles. Ich kann heute sagen, dass ich meinen Frieden damit gefunden habe.
Denkst du, dass die Beziehung zu deinem Vater und auch deine Paarbeziehungen in irgendeiner Weise miteinander zusammenhängen, dass diese Themen verknüpft sind?
Ja, ich denke auf jeden Fall, dass das miteinander zusammenhängt. Das hat auch meine Psychologin zu mir gesagt, dass ja durch diese Borderline-Erkrankung und durch diese Depressionen es oft einfacher ist, für die Menschen in gewohnte Verhaltensweisen zurückzukehren, als sich etwas Neuem zu stellen. Neue Sachen sind ja, oft große Hindernisse für jemanden. Und da ich ja auch in der Kindheit einfach sehr oft schlecht behandelt wurde, psychischer Natur, habe ich mir dann einfach oft Partner gesucht, die das auch gemacht haben, weil ich das Gefühl von dieser, ja, Hilflosigkeit, von dieser Trauer einfach schon kannte und weil ich damit irgendwie anders umgehen konnte, als jetzt irgendwie eine gesunde Beziehung zu führen. Das wäre ja etwas gewesen, wo auch ich hätte dran arbeiten müssen mit mir.
Das heißt, du hast dir häufiger solche Beziehungen gesucht und Nico war nur ein Beispiel dafür?
Nico war ein Beispiel, bei dem es besonders hart gewesen ist, der mich wirklich sehr geprägt hat und wo es halt auch zu körperlicher Gewalt gekommen ist. Aber ich will schon im Grunde genommen sagen, dass eigentlich alle meine Partner früher toxisch waren, auf die ein oder andere Art. Einer ist mir ständig fremdgegangen. Das war auch ganz schlimm für mich. Und mit vielen anderen gab es einfach ständig verbale Auseinandersetzungen. Also es war halt nie harmonisch, eine harmonische Beziehung. Es gab immer Streit, so wie ich das halt auch aus dem Elternhaus heraus kannte. Das ist ja normal, wurde uns so vorgelebt, dass der Vater auch ständig mit der Mutter streitet.
So, ich würde zum Abschluss gerne noch ein bisschen was darüber erfahren, wie es dir heute geht. Wie ging es weiter mit dir, nachdem du Nico verlassen hast, nachdem du die Therapie gemacht hast? Wie geht es dir heute? Magst du uns darüber noch ein bisschen erzählen?
Ich würde sagen, dass ich heute ein sehr erfüllendes Leben habe. Es geht mir gut. Ich habe sehr, sehr, sehr lange und viel daran gearbeitet, auch meine Einstellung zu ändern und meine Mauern zu durchbrechen. Ich habe heute einen Job, der mich erfüllt, der mir Spaß macht. Ich helfe Menschen in meinem Job, was ich besonders wichtig finde, was zurückgeben zu können. Ich habe eine super schöne Wohnung. Ich habe einen fantastischen Freund. Wir ergänzen uns super. Es gibt eigentlich nie Streit bei uns. Wir sind sehr harmonisch, ausgeglichen. Wir ergänzen uns gegenseitig. Das sind alles solche Sachen, die früher nie möglich gewesen sind. Man unterstützt sich und wir packen alles gemeinsam an. Das, was der eine nicht kann, das kann der andere halt. Und andersrum. Natürlich gibt es auch mal Meinungsverschiedenheiten. Das ist ja normal. Aber niemals so, wie das früher gewesen ist. Und heute ist auch der Tag, wo ich sage, ich lebe gerne. Das, was ich früher nie konnte, wo ich sterben wollte. Wo ich heute sage, ich finde mein Leben schön. Ich mag mein Leben, wie es ist. Ich mag mich, wie ich bin. Das war früher auch nicht so. Ich habe mich verachtet. Ich habe mich gehasst. Ich mag mich heute. Ich bin mit mir absolut im Reinen.
Was für eine schöne Entwicklung, Zoe, dass du das heute so sagen kannst. Sag mal, wenn du an die Zuhörenden denkst, an Menschen, die vielleicht jetzt gerade noch in einer toxischen Beziehung stecken, was würdest du denen mit auf ihren Weg geben wollen?
Ich möchte euch gerne mit auf den Weg geben, dass es niemals normal ist, geschlagen zu werden, verbal beleidigt zu werden, geschubst oder irgendwie anders misshandelt. Allerspätestens da sollte man wirklich hellhörig werden. Und das darf nicht sein. Es darf immer irgendwelche Auseinandersetzungen geben, aber das darf niemals sein. Und ich möchte vielleicht auch den Müttern an dieser Stelle mit auf den Weg geben oder auch Vätern, die gerade in einer ähnlichen Beziehung sind und Kinder haben. Es ist nicht schlimm, sich vom Partner zu trennen, wenn es nicht mehr klappt. Und ihr tut euren Kindern keinen Gefallen, wenn ihr krampfhaft an dieser Beziehung festhaltet. Eure Kinder sind nachher die Leidtragenden, die das ausbaden müssen. Und ich glaube fest daran, es macht was mit Kindern. Die kriegen viel, viel mehr mit, als ihr das eigentlich glaubt. Auch wenn man das vielleicht abtut, die sind noch total klein oder ihr versteckt das. Kinder kriegen das alles mit. Und letztendlich ist es viel, viel, viel mehr Arbeit, das aus einem Kind wieder rauszukriegen, als wirklich den Schritt zu wagen und zu sagen, ich trenne mich.
Vielen Dank dir, Zoe.
Gerne.
Wir haben soeben den zweiten Teil von Zoes bewegender und erschütternder Geschichte gehört. Sie hat offen mit uns geteilt, wie sie in ihrem Schmerz Zuflucht in Drogen suchte, um nicht fühlen zu müssen. Nicht fühlen zu müssen, dass sie sich selbst als wertlos empfand. Dass sie daran glaubte, es nicht wert zu sein, geliebt zu werden. Wir haben gehört, wie sie immer tiefer in diesen Strudel hineingezogen wurde. Und bei mir hat sich eine Szene ganz besonders eingebrannt, nämlich als Nico sie während eines Streits zwingt, dieses große Drogenpäckchen in den Mund zu nehmen. Und Zoe wusste, dass sie an einer Überdosis sterben würde, wenn dieses Päckchen platzt. Eine lebensbedrohliche Situation, die verdeutlicht, welchem Maß an Gewalt und Verachtung Zoe ausgesetzt war. Und Zoe ergreift die Flucht vor Nico, nachdem dieser sie im Streit stundenlang im bitterkalten Hausflur aussperrt und ihr damit zeigt, wie viel Macht er über sie hat. Zoe entscheidet sich zu gehen. Und das nur einen einzigen Tag, nachdem Nico sie zu einem Einzug in seine Wohnung gedrängt hatte. Sie erfindet eine Ausrede, um ihre Sachen zu packen und zu gehen, doch er kommt dahinter. Und dann rennt Zoe um ihr Leben, in purer Angst, dass Nico sie einholt und ihr Schlimmeres antut. Aber diese Flucht war der Beginn ihres Weges, sich aus dieser zerstörerischen Beziehung zu befreien. Doch bevor sich endlich eine Wendung zum Guten in ihrer Geschichte vollzieht, muss sie zunächst alles verlieren. Ihre Wohnung, ihren Führerschein, ihren Job, ihre Freunde, ihre Habseligkeiten. Und manchmal sogar ihren Willen zu leben. Doch trotz all dieser Verluste hat sie es geschafft, sich wieder aufzurichten. Sie hat einen Entzug durchgestanden, Psychotherapie gemacht und ihr Leben Schritt für Schritt neu aufgebaut. Heute hat sie auch beruflich Fuß gefasst, sie hat ihren Führerschein zurückerhalten, Zoe hat eine liebevolle Beziehung aufgebaut und lebt in einer schönen Wohnung. Und sie sagt selbst, dass es ihr gut geht. Aber die Wunden, die die Erfahrungen aus der Kindheit und den toxischen Beziehungen hinterlassen haben, die bleiben. Ihr Körper trägt Narben und ihre Seele ist gezeichnet von den Jahren voller Schmerz, Manipulation und Abwertung. Diese Schäden werden nie vollständig verheilen. Aber Zoe macht das Beste daraus. Sie hat gelernt, mit ihren Erfahrungen zu leben und sich ein Leben zu schaffen, das sie selbst gestalten kann. Einen Appell möchte ich richten an alle Eltern in toxischen Beziehungen. Zoes Geschichte ist ein Weckruf. Sie zeigt uns eindringlich, wie sehr Kinder unter den Dynamiken einer toxischen Beziehung leiden können, selbst wenn Eltern versuchen, sie zu schützen oder abzuschirmen. Kinder spüren die Konflikte, die emotionale Kälte und die fehlende Geborgenheit. Bitte denkt darüber nach, was ihr euren Kindern vorlebt. Seid für sie ein Beispiel dafür, wie man für sich selbst einsteht, wie man sich abgrenzt und wie man für ein gesundes Leben kämpft. Eure Kinder haben nur euch, um zu lernen, was Liebe, Sicherheit und Selbstwert bedeuten. Es liegt in eurer Verantwortung, ihnen diese Grundlagen mitzugeben. Die Hoffnung, dass es besser für die Kinder sei, in einer toxischen Beziehung zu bleiben, ist eine Illusion. Die langfristigen Schäden können immens sein. Zoes Mutter hat den Schritt, sich für ihre Töchter und gegen eine destruktive Beziehung zu entscheiden, nicht getan. Und Zoe trägt die Folgen davon bis heute. Bitte übernehmt diese Verantwortung euren Kindern zuliebe. Danke, dass du dich für meinen Podcast und die Geschichten der Betroffenen von narzisstischem Missbrauch und aus toxischen Beziehungen interessierst. Damit diese Geschichten bei denjenigen ankommen, die sie am dringendsten hören sollten, nämlich bei denjenigen, die noch in solchen Beziehungen stecken, gerade frisch getrennt sind oder sich im Heilungsprozess befinden, brauche ich bitte deine Unterstützung. Teile diesen Podcast mit deinen FreundInnen. Ein Abo auf der Podcast-Plattform deiner Wahl und eine Bewertung helfen mir ebenfalls sehr dabei, den Podcast bekannter zu machen und mehr Menschen damit zu erreichen. Für dich ist es vielleicht nur ein Klick, aber für die betroffene Person kann es den entscheidenden Unterschied in ihrem Leben machen. Ich bin Jennifer, Coach und Beraterin mit Masterabschluss und einer Ausbildung in Paartherapie. Ich unterstütze Menschen dabei, sich aus toxischen Beziehungen zu lösen oder einen besseren Umgang damit zu finden. Ich bin selbst Betroffene und ich kenne somit auch beide Seiten, die persönliche Erfahrung und die fachliche Sicht auf Narzissmus und auf toxische Beziehungen. Wenn dich diese Geschichte berührt hat und du selbst deine Erfahrungen teilen möchtest, sei es aus einer Partnerschaft, mit einem Elternteil, aus deinem beruflichen Umfeld oder einer anderen Beziehung, dann schreib mir gerne an podcast@narzissmus-coach.de. Die nächste Folge erscheint wie immer in 2 Wochen. Du findest mich und meine Arbeit auch auf Instagram und TikTok unter Narzissmuscoach sowie auf meiner Webseite www.narzissmus-coach.de. Denk dran, du bist nicht alleine. Was dir passiert, hat einen Namen und es gibt auch für dich einen Weg da heraus. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis ganz bald, deine Jennifer.